Wir starten jetzt heute in unsere Adventsserie, die Serie Hoff endlich. Es geht um hoffnungsvolle Texte aus dem prophetischen Buch Jesaja. Und wir starten heute mit Jesaja 9, 1 bis 6. Und wenn ihr die Bibel dabei habt, seid ihr herzlich eingeladen, mit mir zu lesen, in Jesaja 9, ab Vers 1. Da steht: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Das ist schon gut so. Du weckst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Hoffnung. Hoffnung ist eine Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird. Hoffnung brauchen wir, wenn etwas besser werden soll. In der Bibel haben wir eine Botschaft der Hoffnung. Wir nennen sie auch gute Nachricht. Hoffnung für alle. Warum ist diese Botschaft so gut, so hoffnungsvoll? Weil alles in dieser Welt so perfekt ist, so schön? Nein. Weil diese Botschaft Menschen in ihrer Hoffnungslosigkeit trifft. Wer die Bibel schon mal gelesen hat, wird festgestellt haben, dass der guten Botschaft eine schlechte Botschaft vorangeht. Und so ist das auch in Jesaja 9. Wir lesen da Vers 1. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Der Prophet Jesaja im 8. Jahrhundert vor Christus hatte dem Volk Israel keine gute Nachricht zu sagen. Er muss ihnen sagen, dass auf sie Gefangenschaft wartet. Das Joch der Knechtschaft. In dieser Hoffnungslosigkeit hinein spricht jetzt Jesaja: Das Volk, das im Finstern wandelt, es sieht ein helles, ein großes Licht. Spannend ist, was Jesaja hier schreibt. Er benutzt hier eine Wortkreation, die, soweit ich weiß, nur hier erscheint. Und Luther hat das gar nicht so wörtlich übersetzt. Er übersetzt nämlich mit Finstern. Aber eigentlich steht dort ein Doppelwort, so eine Wortkreation aus den beiden Begriffen Tod und Schatten. Also eigentlich steht hier: und die im Todesschatten wohnen. Todesschatten. Das Volk lebt in Finsternis. Der Tod erwartet sie. Nun, Tod und Finsternis gehören ja eng zusammen. Vielleicht habt ihr euch schon mal überlegt, was passieren würde, wenn die Sonne plötzlich nicht mehr scheinen würde. Schon mal überlegt? Wahrscheinlich nicht. Aber es gibt so Wissenschaftler, die müssten Wissen schaffen. Und die haben sich das überlegt. Was passiert, wenn die Sonne, mal angenommen, sie gibt einfach kein Licht mehr? Keine Wärme mehr. Was passiert dann? Das erste Mal, man würde es erst nach 8 Minuten merken. Das ist mal das eine. Aber dann merken wir es, dass keine Sonne mehr da ist, denn am Ende der Woche ist die Durchschnittstemperatur bereits um 15 Grad Celsius gesunken auf 0 Grad auf der Erde. Dann nach einem Jahr sind alle Ozeane gefroren. Die Durchschnittstemperatur wäre dann bei minus 73 Grad. Es gibt keinen Regen mehr, nur noch Schnee. Es schneit. Dann nach 10 Jahren wäre unser Planet auf eine Temperatur von minus 220 Grad abgekühlt. Habe ich so gelesen. Und bei dieser Temperatur anscheinend wird die Luft zu Schnee. Also fällt wie Schnee vom Himmel, weil der Sauerstoff zu kondensieren beginnt. Und ich nehme mal an, dass die Temperatur sich dann langsam dem absoluten Nullpunkt nähern würde. Ohne Licht keine Wärme. Ohne Wärme kein Leben. Wir brauchen die Sonne. Wir brauchen die Wärme. Wir brauchen das Licht. Ich denke, das ist das, was Jesaja ausdrücken möchte. Die im Todesschatten leben. Der Finsternis, wo der Tod ist. Die Welt stirbt. Alles in dieser Welt stirbt. Jede Pflanze stirbt irgendwann einmal. Jedes Tier stirbt. Jeder Mensch stirbt. Es ist todsicher. Wir müssen alle einmal sterben. Und das gilt auch für uns Menschen im 21. Jahrhundert in der westlichen Welt. Obwohl wir ja heute den Eindruck haben, den Tod im Griff zu haben. Der Tod ist nicht so ein Thema für uns in der westlichen Welt im 21. Jahrhundert. Wir haben es im Griff, denn die Sterberate bei der Geburt ist sehr viel niedriger als früher. Die Lebenserwartung ist sehr viel höher. Wir freuen uns mit Ernst. Ich war bei ihm noch am Donnerstag, da hat er mir gesagt, ach, ich habe eigentlich gedacht, dass ich 100 werde. Ja, jetzt ist er mit 97 gestorben. Die Lebenserwartung ist sehr hoch. Vielleicht nicht ganz so hoch wie bei Ernst, aber sie ist hoch. Ich habe gelesen, dass wir Schweizer, wenn wir hier in diesem Land leben, eine der höchsten Lebenserwartungen der Welt haben. Sind so privilegiert. Und jetzt kommt die aktuelle Corona-Pandemie und die erwischt uns auf den falschen Fuß. Denn plötzlich ist der Tod wieder Thema. Jeden Tag hört man von diesen Todesfällen Menschen, die keine Ahnung, einfach mit Corona so gestorben sind. Und ich habe mal im Sommer für mich überlegt, wie viel sterben eigentlich in der Schweiz durchschnittlich pro Tag. Es sind, glaube ich, etwa 180 Menschen, die durchschnittlich in der Schweiz pro Tag sterben. Jetzt sind wir bei gut 140 mit Corona. Das ist doch eine sehr hohe Zahl. Eine Übersterblichkeit auch, die wir im Moment haben. Der Tod ist ein Thema für uns. Aber ich muss auch ein bisschen relativieren, nicht vergleichbar mit zum Beispiel der Pest im 14. Jahrhundert. Ich habe gelesen, im 14. Jahrhundert hat innerhalb von 5-6 Jahren ist ein Drittel der Menschen in Europa weggerafft worden. Ein Drittel. Das war ein Riesenthema damals, der Tod. Hat jeden betroffen. Heute betrifft uns den Tod ja nicht mehr so stark. Wirklich? Sind wir nicht mehr so stark vom Tod betroffen heute? Nun, eigentlich doch, oder? Die Todesrate ist immer noch genau gleich hoch. Sie hat sich nicht verändert. Der Tod trifft alle Menschen einmal im Leben. Die Todesquote ist immer noch genau gleich. Es betrifft jeden von uns. Aber etwas hat sich verändert zu früher, so meine ich. Die Angst vor dem Tod hat zugenommen. Die Angst vor dem Tod hat zugenommen. Warum ist das so? Wir sind die erste Zivilisation, die nicht mehr damit rechnet, dass es nach dem Tod weitergeht. Wir haben Angst zu sterben, weil dann ist alles fertig. Oder viele haben Angst. Wir sind die erste Zivilisation, die denkt, es geht nach dem Tod nicht mehr weiter. Ja, es ist sogar so, dass die Wissenschaft heute zur Überzeugung gelangt ist, dass es nach dem Tod fertig ist. Das ist Konsens. Nun, was wäre, wenn die Wissenschaft wirklich recht hätte? Angenommen, mit unserem Tod ist es wirklich aus und vorbei. Was wäre dann? Das haben die Philosophen des 20. Jahrhunderts in meinen Augen sehr gut herauskristallisiert. Sie haben nämlich aufgezeigt, dass wenn es mit dem Tod aus ist, dann ist auch das vor dem Tod letztlich sinnlos. Ich möchte euch das veranschaulichen. Stellt ihr vor, das ist kein Wunsch, Ich wünsche euch wirklich ein langes Leben. Aber stell dir jetzt mal vor, heute Nachmittag kommt der Tod bei dir vorbei. Aber er ist ein lieber Tod, er sagt, du darfst noch 2 Stunden leben und alles machen, was du willst. Was wirst du mit den letzten 2 Stunden deines Lebens noch anfangen? Wirst du noch einmal joggen gehen? Wirst du noch einen feinen Kaffee trinken? Vielleicht im Starbucks oder im Home Barista Shop oder wo auch immer. Wirst du noch ein gutes Buch genießen? Ich denke nicht. Warum? Weil angesichts des Todes verliert all das, was für uns wie Bedeutung hat, an Bedeutung. Es wird bedeutungslos. Wir können es nicht mehr genießen, wenn wir wissen, niemand kann das Leben hier genießen, wenn er weiß, dass es in 2 Stunden vorbei ist. Die radikalen Existenzialisten, so nennt man diese Philosophen im 20. Jahrhundert, die sich da diese Gedanken gemacht haben, die haben das sehr gut erkannt. Für sie ist klar, es gibt keinen Gott. Wir sind nur Materie, wir sind aus Zufall entstanden, nach dem Tod ist alles aus und deshalb gibt es keinen letzten Sinn in diesem Leben. Nun, was raten uns diese Existenzialisten? Sie raten uns, zum Beispiel Camus, dass wir die Absurdität schlicht annehmen und glücklich darüber sein müssen. Also er sagt, ja, wir müssen halt einfach so tun, als wären wir glücklich. Ein Schauspiel spielen. So wie die Augen verschließen vor dem Tod und das Leben hier genießen. Und ich meine, dass wir Menschen heute sehr gut darin geworden sind, das Leben zu genießen und so zu tun, als gäbe es keinen Tod. Indem wir uns vergnügen, indem wir uns ablenken lassen, indem wir einfach den Augenblick genießen. Aber die Bibel hat eine radikal andere Botschaft für uns. Sie sagt uns, es gibt einen Gott. Dieser Gott hat uns geschaffen, nicht aus Zufall, gewollt. Und es geht nach dem Tod weiter. Und deshalb hat auch alles, was in dieser ganz kurzen Zeit, in der wir leben, geschieht, Bedeutung. Es geht nach dem Tod weiter. Und genau das macht den Menschen Angst. Es geht weiter. Und ich glaube, diese Angst ist der Grund, warum wir den Tod heute so bekämpfen. Warum wir den Tod so verschweigen. Warum wir den Tod verschoben haben in die Spitäler und Altenheime, wo er uns nichts angeht. Aber schauen wir der Tatsache ins Auge. Unsere Welt ist dunkel. Unsere Welt ist finster. Noch immer gibt es um die 30 Kriege weltweit. In vielen Ehen ist Krieg. Ich weiß von Vätern und Müttern, die nicht mehr mit ihren Kindern reden. Seit 10, 20, 30 oder noch mehr Jahren. Ehemals beste Freunde sind zu Feinden geworden. Man ist so enttäuscht, ist vielleicht übergangen worden. Oder vielleicht hat jemand das Vertrauen missbraucht. Die Welt ist finster. Denke hier an Krankheiten. Dieser Stunde, in der wir uns heute hier treffen, bekommen Menschen die Diagnose Krebs oder sterben daran. Diesem Moment sterben Menschen durch einen Autounfall, stürzen irgendwo ab. Denke an Menschen, die Hunger haben. Denke an all das Leid, das Elend, nicht zuletzt der Tod. Unsere Welt ist dunkel. Wir haben Gott getötet und geblieben ist die Sinnlosigkeit. Wir brauchen Licht. Wir brauchen Licht, damit wir nicht Gefangene des Todes sein müssen. Damit wir nicht alles Bedeutungsvolle in dieses Leben packen müssen. Wir brauchen Licht, damit wir nicht so tun müssen, als seien wir glücklich. Wir brauchen das Licht. Vielleicht denkst du jetzt, Matthias, diese Predigt, die ist ja mega negativ, die ist so finster und so. Ja, mag sein. Weißt du, Sterne leuchten nachts? Es wird dann hell, wenn wir uns bewusst werden, wie finster es eigentlich ist. Diese hoffnungslose Botschaft erscheint umso heller, je dunkler es ist. Desto dunkler es ist. Der Prophet Jesaja, er schreit dem Volk Israel etwas vom Wunderbarsten zu. Und das darf ich euch heute Morgen auch mitgeben. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Ein Vers vorher hat Jesaja übrigens gesagt, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Vielleicht kennst du das auch, Angst. Gerade im Moment so. Ständige Angst. Angst im Zusammenhang mit Corona. Dass du dich auch ansteckst. Dass du einen schweren Verlauf hast. Das betrifft uns als Gemeinde und dessen auch. Fritz hat mich angerufen und gesagt, seine Frau Madeleine ist jetzt im Spital. Corona. Man weiß nicht, was passiert. Vielleicht hast du auch Angst, dass es jemanden erwischt. Oder Angst vor der Quarantäne, Angst vor Isolation. Angst. Und vielleicht auch sonst Angst vor der Zukunft. Vielleicht nicht zuletzt Angst vor dem Tod. Wurde gerufen ins Spital. Es sah so aus, als ob dieser Mann, den ich besuchen sollte, sterben würde. Dann sagt mir dieser Mann, Matthias wird mit der Heiland ahnen. Vielleicht bewegt dich diese Frage auch. Wird der Heiland mich annehmen, wenn ich jetzt dann sterbe? Oder wenn ich mal sterbe? Angst. Und da hat Jesaja jetzt eine Botschaft der Hoffnung für das Volk Israel und auch für uns. Es ist eine Botschaft der Freude. Es steht da, du wächst lauten Jubel, Vers 2. Du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Es ist eine Botschaft der Freude. Denn Gott wird das drückende Joch wegnehmen von den Schultern, Vers 3. Er führt uns aus der Gefangenschaft. Wie macht Gott das? Steht in Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt, und jetzt kommen vier Titel, die man eigentlich kaum übersetzen kann. Luther übersetzt so, Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. Hier sagt uns Jesaja, Gott schafft Freude, er schafft Frieden, er führt uns aus der Gefangenschaft, indem er selbst in diese Welt kommt. Gott ist ja das Licht. Das Licht kommt in diese Welt. Gott ist das Licht. Vielleicht habt ihr euch schon mal überlegt, als Gott sprach, es werde Licht und es dann hell war, wer diese Lichtquelle war oder wo. Die Sonne wurde erst am vierten Tag erschaffen. Aber es war schon hell. Und wir wissen aus Offenbarung 21, dass dieses Licht Gott selbst ist. In Offenbarung 21 steht, dass Gott einmal eine neue Erde, einen neuen Himmel schaffen wird. Und dann auf dieser neuen Erde wird es keinen Tod mehr geben. Kein Leid, kein Geschrei, keine Tränen, keinen Schatten. Und auch keine Sonne wird es mehr geben. Und es wird immer hell sein, weil Gott selbst ist das Licht. Und dieses Licht, Gott selbst, kommt jetzt in diese Welt. Das heißt hier, ein Kind ist uns geboren. Gott wird Mensch, ein Kind. Und dann heißt es, ein Sohn ist uns gegeben. Er bleibt Gott, es wird uns gegeben. Der Sohn, zweite Person der Gottheit. Und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Er hat alle Macht. Und dann diese vier Titel. Die zeigen uns, wie wunderbar das Licht, das in die Welt kommt, ist. Wie wunderbar Jesus für uns ist. Und das feiern wir ja an Weihnachten. Wie wunderbar Jesus ist. Gestern unsere Tochter Zoe auf dem Spielplatz. Wir haben einen Adventskalender bekommen vom Götti. Ich darf jeden Tag eins aufmachen, bis Gott Geburtstag hat. Ja, wunderbar, wir feiern das. Dieses Licht, dieser Sohn, Gott kommt in die Welt. Der erste Titel ist wunderbarer Ratgeber. Man kann das fast nicht übersetzen, denn das erste Wort ist wunderbar, aber als Nomen. Man kann übersetzen, das Wunderbare oder der Wunderbare. Jesus ist der Wunderbare. Das Bedeutungsvollste schlechthin. Jesus ist wunderbar. Alles an ihm ist wunderbar. Sein Wesen und alles, was er tut. Jesus ist bedeutungsvoller als dein bestes Buch, der beste Kaffee, der beste Film, das beste Fußballspiel oder was auch immer du genießt. Er ist der Wunderbare. Das haben die Menschen, die zuerst bei Jesus an der Krippe waren, auch erkannt. Ah, oh, dieses Kind, dieser Sohn. Wow. Sie haben ihn angebetet. Ich möchte dich fragen, wer ist Jesus für dich? Ist er der Wunderbare? Und kannst du nicht anders, als im Geist auf die Knie zu gehen, diesen Wunderbaren anzubeten? Jesus ist der wunderbare Ratgeber. Er gibt uns auch Rat. Er ist ja unser Schöpfer und er kennt damit unsere Vergangenheit, auch unsere Zukunft und weiß deshalb, was jetzt in der Gegenwart das Beste ist für uns, wie wir uns entscheiden sollten. Jesus gibt uns Rat. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wie gibt mir Jesus den Rat? Durch sein Wort, die Bibel. Es gilt, wenn wir bereit sind, auf das gewöhnliche Reden Gottes zu hören, dann werden wir immer wieder auch das außergewöhnliche Reden Gottes für uns ganz persönlich hören. Dann gibt uns Gott plötzlich einen Rat, der ganz klar ist. Ich habe das so erlebt bei meiner Berufung, so in den vollamtlichen Dienst, habe mir immer so die Frage gestellt, Jesus, wo möchtest du mich gebrauchen? Wo möchtest du mich einsetzen? Und dann plötzlich habe ich erlebt, wie Gott ganz, ganz direkt zu mir spricht. Unmissverständlich. Das kann Jesus auch bei dir. Plötzlich hörst du sein Reden. Aber ich habe es bei mir so erlebt, dass in der Regel ich nicht einen Halogenscheinwerfer habe, der mir die ganze Zukunft zeigt. So. Mir scheint, dass das Wort Gottes mehr so wie eine Taschenlampe ist. Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Oft werden da nicht Hunderte von Metern, von Kilometern ausgeleuchtet, sondern gerade so der nächste Schritt. Ich habe keine Ahnung, was in 10, 20, 30 Jahren bei mir ist. Keine Ahnung, ob ich dann noch da bin. Aber Gott schenkt uns das Licht für den nächsten Schritt. Und vielleicht ist bei dir in deinem Leben gerade etwas dran. Du merkst, ah ja, genau, da sagt Gott mir etwas ganz klar. Das sollte ich tun. Vielleicht irgendeinen Rat. Etwas, was dir schwer auf dem Magen liegt. Schwieriges Gespräch. Vielleicht solltest du dich bei jemandem entschuldigen. Oder dich mit jemandem aussprechen. Einen Schritt auf jemanden machen. Sonst irgendetwas. Du merkst, das ist dran. Jesus gibt uns diesen Rat. Dann ist Jesus auch der Gottheld. Da steht ein Wort für Held, stark, der Starke, der Held, und El für Gott, ist der Gottheld. Er ist allmächtig. Jesus war ja allmächtig, auch als er Mensch wurde, auf dieser Erde, aber er hat wie auch auf seine Macht verzichtet, immer wieder. Und manchmal ist so wie seine Allmacht ein bisschen durchgeschienen und wir sehen ganz viele Wunder bei Jesus. Jesus hat Lahme gehend, Taube hörend, Stumme sprechend, Blinde sehend gemacht, hat Kranke geheilt, er hat sogar mindestens 3 Personen vom Tod auferweckt, das so bezeugt. Und er hat Menschen mit wenig Broten und Fischen gesättigt. Er hat Wunder getan. Diese Kraft hat Jesus immer noch. Kann auch in deinem Leben Wunder tun. Das finde ich so faszinierend, so phänomenal. Jesus gibt uns einen Rat und dann hilft er uns auch, diesen Rat umzusetzen, weil er so stark ist. Dann ist Jesus auch unser ewig Vater. Auch das ist meines Erachtens, soweit ich das beurteilen kann, wieder eine Wortkreation hier von Jesaja. Irgendwie so ein Doppelwort aus Ewigkeit und aus Vater. Vater ewig. Ewiger Vater, Vater der Ewigkeit. Und ich meine das hier, wie in diesem einen Wort im Hebräischen, in diesen 2 Begriffen, diesem Doppelwort, wie so 2 Aspekte von Jesus zusammenkommen. So auf der einen Seite das Ewige und auf der anderen Seite der Vater. Jesus ist der Ewige. der ganz andere zu uns. Wir sind die Zeitlichen. Er ist der Unendliche, wir sind die Endlichen. Und Jesus als der Ewige kann keine Gemeinschaft mit uns Menschen haben. Das passt nicht zusammen. Er ist der Ewige. Diesen Ewigen können wir auch unmöglich beeindrucken als Menschen. Unmöglich. Es ist vielleicht alles, was wir tun, und wir versuchen Gott ja schon auch immer wieder zu beeindrucken, ist vielleicht wie so eine Zeichnung. Ein Gekritzel. Es beeindruckt Gott überhaupt nicht, was wir machen. Überhaupt nicht. Wir können noch so viele gute Taten tun. Es beeindruckt Gott überhaupt nicht. Aus der Perspektive der Ewigkeit ist alles, was wir tun, höchstens wie so ein Gekritzel dieser Zeichnung. Aber jetzt kommt das andere hier dazu. Jesus ist auch der Vater. Ewig, das zeigt etwas vom Wesen Gottes. Vater zeigt etwas vom Herz Gottes. Er hat das Herz eines Vaters, Jesus. Das ist einmalig in allen Religionen und Denksystemen, soweit ich das beurteilen kann, dass Gott Vater ist. Im Islam hat Gott, hat Allah 99 Namen. Keiner davon ist Vater. In der Bibel erscheint Gott als Vater. Das ist sein Herz. Und wisst ihr, diese Zeichnung hier, die habe ich erhalten von meinem Sohn Ben. Es war eines Mittags, meine Frau war mit den zwei kleinen Kindern noch weg. Ich durfte Ben öffnen, als er vom Kindergarten nach Hause kam. Und ich war aber noch so richtig in meiner Arbeit drin. Und Ben kam dann zu mir ins Büro, hat ein Papier aus dem Drucker genommen, ganz wortlos, ist mit dem an den Küchentisch gesessen und nach 20 Minuten ist er zu mir wieder gekommen und hat gesagt, Papi, eine Zeichnung für dich. Geschenkt er dir. Ich kann euch sagen, das hat mein Herz erwärmt. Mein Sohn, ein Kindergärtner, macht für mich ein Feuerwehrauto. Das ist vielleicht so sein Lieblingsauto. Er spielt die ganze Zeit Feuerwehr. Er möchte Feuerwehrmann werden. Und er macht für mich ein Feuerwehrauto. Man sieht sogar das Wasser, das hier aus allen... Ja, es spritzt. So schön, das hat mein Herz erwärmt. Und ich glaube, genau so geht es Gott auch als unser Vater. Unser Gekritzel erwärmt sein Herz. Wenn wir ihn anbeten, wenn wir sagen, du bist das Wertvollste für uns, das erwärmt sein Herz als Vater. Wenn wir im Lobpreis singen, du großer Gott, das erwärmt sein Herz. Und er denkt, ja. Aber aus der Perspektive der Ewigkeit ist das nur ein Gekritzel. Aber es erwärmt das Herz des Vaters. Er freut sich. Wer das Wesen Gottes kennenlernt, muss sich fürchten. Da gilt Angst, Vers 28 Kapitel 8. Wer das Herz Gottes kennenlernt, der wird jubeln, der kann sich freuen, der kann glücklich sein. Er muss nicht so tun, als wäre er glücklich. Er kann glücklich sein. Mit diesen beiden Begriffen kommt das zusammen, was uns im Evangelium mitgeteilt wird. Der einen Seite, dass wir Menschen Sünder sind, von Gott getrennt, dass wir Gott ablehnen, dass wir wie unserem Schöpfer ins Gesicht spucken, sagen, ich brauche dich nicht, ich lebe mein eigenes Leben, ich drehe mich um mich selbst. Es geht um mich, noch einmal mich, noch einmal mich. Und dann sagt uns aber das Evangelium etwas über das Herz Gottes, dass Jesus Mensch wurde, dass er für uns gelebt hat. Für uns gestorben ist und dass wir seine Kinder werden dürfen. Johannes 1,12 heißt, alle aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Bist du ein Kind Gottes? Hast du Jesus deine Sünden bekannt und Jesus als Herrn in dein Leben aufgenommen? Dann ist Gott dein Vater, nicht nur dein Richter. Und es erfreut Gott, dass du ihn anbetest, für ihn lebst. Dann ist Jesus auch noch der Friedefürst. Wörtlich steht hier ein Wort, das man auch übersetzen kann mit Leiter oder Beamter und dann Friede, Shalom. Ist ein Leiter des Friedens, ein Fürst, ein Beamter des Friedens. Jesus kam in diese Welt, um Frieden zu schaffen. Frieden mit Gott, ja. Von Natur aus sind wir mit Gott im Streit, im Krieg. Jesus schafft Frieden. Aber auch Frieden untereinander. Ich sage immer, das Kreuz hat zwei Dimensionen. Das Kreuz, es hat eine vertikale und eine horizontale Dimension. Und das ist der Frieden. Wenn Gott Frieden schafft mit sich selbst, also uns mit sich selbst, hat das Auswirkungen auch auf das Zwischenmenschliche. Dann kommt Frieden. Jetzt noch etwas zum Schluss. Dieses Licht hier, dem vier Titel gegeben werden, lebt in uns. Ich möchte zum Schluss Galater 2,20 über all das stellen. Dort steht, denn nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Oder Luther hat so übersetzt, nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Dieser wunderbare Jesus lebt in mir, also der Wunderbare lebt in mir. Der Ratgeber lebt in mir. Der allmächtige, starke Gott lebt in mir. Der Vater, der Ewige lebt in mir. Der Friedefürst lebt in mir. Und darum wird es hell in meinem Leben, wenn Jesus in mein Leben kommt. Denn das Licht selbst kommt in mein Leben. Und dann wird es hell um mich herum. Durch mich, durch dich scheint das Licht zu den Menschen. Es steht hier aber noch etwas, es steht gegeben. Und gegeben ist ja ein Wort, das ein Geschenk ausweist. Jesus ist für uns ein Geschenk. Und ein Geschenk muss man annehmen. Und ich möchte dich fragen, hast du dieses Geschenk schon angenommen? Ich habe jetzt ausgeführt, wie wunderbar Jesus ist, aber ich kann dir noch etwas sagen. Das Geschenk anzunehmen ist gar nicht so einfach. Es braucht nämlich unglaublich viel Demut, zu erkennen, oh, ich brauche Vergebung, ich brauche Jesus. Und ich wünsche mir, ich wünsche euch für diese Adventszeit, dass ihr immer wieder diese Demut aufbringen könnt. Jesus als Geschenk auch annehmt. Immer wieder bewusst werdet, ich habe dieses Geschenk angenommen. Der Friedefürst, der wunderbare Ratgeber, ja, der starke Gott, er lebt jetzt in mir. Amen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Jesus, ich danke dir, dass du das Licht der Welt bist und dass du als Licht der Welt in diese Welt gekommen bist, die so finster ist, die geprägt ist vom Tod, der auf uns alle wartet. Und Jesus, ich danke dir, dass dieses Licht unser Leben hier erleuchten will. Es macht sinnvoll. Danke, Jesus, bist du in diese Welt gekommen. Und Jesus, ich finde es so faszinierend, dass du in mir leben möchtest. Du wunderbarer Ratgeber, du lebst in mir. Und ich denke, es gibt vielleicht Menschen, die mir heute zuhören, die brauchen gerade einen Rat im Moment. Haben vielleicht gewisse Nöte, Unsicherheiten, brauchen Weisheit. Danke, bist du der Ratgeber. Schenk diese Weisheit. Danke, Jesus, bist du auch der Ewige, der Vater, der uns annimmt. Und danke, möchtest du als starker Gott auch die Ratschläge selbst umsetzen. Und da bitte ich dich auch darum, hilf uns, wenn wir das tun, was du möchtest. Und zum Schluss bitte ich dich noch vor allem darum, dass du uns gebrauchst als Friedensstifter, dort, wo du uns hingestellt hast. Amen.